Die Frau von Albert Einstein. Albert Einstein ist ein Begriff, ne? Berühmter Physiker, Relativitätstheorie. Die wurde genau dazu einmal befragt. Frau Einstein, verstehen Sie die Relativitätstheorie Ihres Mannes? Wisst ihr, was das ist? E gleich m mal c zum Quadrat. Der ging es ganz genauso wie euch. Sie sagte, nee, die Relativitätstheorie, die verstehe ich nicht. Aber ich verstehe meinen Mann. Ja, das war bestimmt auch eine intelligente Frau. Die entscheidende Frage war die Erkenntnis, die sie hatte, nicht vielleicht sogar die noch viel wichtigere, als die, nach der sie gefragt worden ist? Versteht man die Relativitätstheorie? Klingt toll, kann man vielleicht auch super im wissenschaftlichen Bereich was mit anfangen, aber das, worauf es im Leben ankam, war ihre Beziehung zu ihrem Mann. Und den kannte sie ganz gut. Ich möchte mit euch über Erkenntnis heute nachdenken, über das Verstehen. Und ich lade euch ein dazu, einen Text aufzuschlagen im 1. Korintherbrief, Kapitel 8. Wir lesen die ersten drei Verse. 1. Korinther, Kapitel 8, die Verse 1 bis 3. Wir stürzen damit gewissermaßen an ein Thema, das uns vielleicht etwas ungewohnt ist. Ich lese mal nach der Luther-Übersetzung. Und da sagt Paulus zu seiner Gemeinde, 1. Korinther 8, was aber das Götzenopfer angeht, so wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, der hat doch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Ich sagte schon, ein kurioses Thema für uns, Götzenopferfleisch ist, glaube ich, nicht ganz so aktuell für uns. Für damalige Zeiten war es ganz relevant. Aber eigentlich möchte ich nicht mit euch über das Thema Götzenopferfleisch sprechen, sondern eher ganz grundsätzlich einmal diese Gedanken von Paulus zum Thema Erkenntnis mit euch durchdenken. Es geht einfach grundsätzlich um die Frage, in welchem Verhältnis steht eigentlich unser Wissen über Gott und unsere Beziehung zu Gott. Wie gesagt, das Thema Götzenopferfleisch wird dann in den folgenden Versen ausgebreitet, ist auch sicherlich historisch sehr, sehr spannend, aber wirklich nur mal erstmal diese ersten paar Verse. Paulus berichtet hier erst einmal nach einem ganz typischen Textmuster von ihm. Wenn ihr also die Briefe von Paulus durchlest, gerade den Korintherbrief, da werdet ihr das ganz oft feststellen. Als erstes gibt es irgendeine These, irgendeine Behauptung, die in der Gemeinde Korinth üblich war. Wir haben alle Erkenntnis. Wir haben es geblickt. Wir haben es begriffen. Wir wissen Bescheid. Und Paulus bestätigt erstmal diese Parole. Aber schon im nächsten Satz relativiert er sie ein bisschen. Ja, ihr habt die Erkenntnis, aber wer meint, etwas erkannt zu haben, hat doch nicht so erkannt, wie es eigentlich sein soll, und konkretisiert dann seine Aussage im Blick auf Glauben und Gemeinschaft. Ihr werdet das also häufiger im Korintherbrief finden, zum Beispiel auch in Kapitel 6, Vers 12, dieses berühmte Zitat, mir ist alles erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Erkennen. Wenn wir diesen Begriff hören, dann geht es bei uns erstmal um intellektuelles Begreifen. Das ist so unser Verständnis von Erkenntnis. Aber Erkenntnis im biblischen Kontext ist nicht nur spröde Wissenschaft, sondern es geht um ein ganzheitliches Verstehen und Ergreifen und Begreifen. Das geht so weit, dass tatsächlich das Wort von Verstehen, Erkenntnis und das Wort für die sexuelle Vereinigung von Mann und Frau dasselbe Wort ist. Also es geht wirklich um etwas Ganzheitliches. Ich glaube, Begreifen beschreibt es fast besser als Erkenntnis. Aber selbst wenn wir so ganzheitlich daran gehen, sagt Paulus, wer nur meint, etwas erkannt zu haben, aber nicht aus der Liebe heraus lebt, der schießt doch am Ziel vorbei. Und trotzdem ist Erkenntnis wichtig. Ich meine, die Bibel ist voll von Erkenntnissen, die uns vermittelt werden. Wissen über Gott und über die Welt und wie sie ist. Im 1. Korinther 2, also nur ein paar Kapitel davor, ab Vers 6, macht Paulus auch deutlich, wie wichtig das ist und dass es der Geist Gottes ist, der uns überhaupt erstmal Gott als unseren Gott, als den Vater erkennen lässt. Die Briefe des Paulus strotzen nur so von Erkenntnissen, die bis heute für uns wichtig sind. Aber Paulus weiß um die Grenzen von unserer Erkenntnisfähigkeit. Im 1. Korinther 13, dem berühmten Hohelied der Liebe, sagt er, Vers 9 und 10, unser Erkennen ist Stückwerk. Wir mögen manches begreifen, aber wir sollten uns immer bewusst machen, dass unser Erkennen eine Grenze hat. Denn das ist genau das Problem, wenn man viel weiß. Erkenntnis birgt immer auch ein bisschen die Gefahr der Überheblichkeit. Ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, du weißt weniger und jetzt gebe ich dir großzügig Anteil an meinen Erkenntnissen. Und das ist so eine richtige Top-Down-Geschichte, ja? So, da bewegt man sich so auf einem Level über den anderen. Und da gehören wir nicht hin. Demut und Bescheidenheit, das sind die Charakterzüge Jesu. Und wir werden in der Bibel häufig darauf hingewiesen, dass wir diesem Beispiel Jesu folgen sollen und den anderen höher achten sollen als uns selbst. Ist aber denn nun Erkenntnis und die Streben nach mehr Wissen in der Bibel ein Problem? Sollten wir das etwa lassen? Das glaube ich nicht. Denn es steht ja nicht umsonst so vieles über Gott in der Bibel. Nein, wir dürfen suchen und forschen und entdecken, aber es geht immer darum, wie gehe ich mit der Erkenntnis, die ich darin gewinne, die Gott mir schenkt, um. Und Paulus formuliert das hier, Luther übersetzt es knackig und derb, wie Luther nun mal so ist. Habt ihr schon mal was von geistlichen Blähungen gehört? Nichts anderes sagt er hier. Er sagt in dem ersten Vers, wir haben ihn gelesen, Erkenntnis bläht auf. Wenn ich nur mich mit Theologie und Dogmen füttere, dann steigt mir das zu Kopf, bis ich irgendwann anfange zu schweben. Aber nicht im geistlichen Sinne, sondern über den anderen. Liebe baut auf. Wir würden ja sagen, die beiden Dinge, das sind doch gar keine Gegensätze, aber offensichtlich wichtige Ergänzungsbausteine. Wissen ohne die lebendig machende Beziehung zu Gott und zu unserem Nächsten führt uns irgendwann in diese Überheblichkeitsspirale. Und dabei ist es übrigens egal, ob dieses Wissen wahr ist oder falsch. Weil es nicht um die Erkenntnis an sich geht, sondern um die Art und Weise, wie ich mit den Erkenntnissen, die mir zuteil geworden sind, umgehe. Alles, auch richtige Erkenntnisse, die mich glauben machen, ich wäre etwas Besseres als die anderen, führen zu theologischen Blähungen. Und auch Wissen, das nicht mehr hinterfragt wird oder nicht mehr hinterfragbar ist. Und das ist so etwas, wo es dann schwierig wird. Wir als Adventgemeinde sind von Gott gesegnet worden mit zahlreichen Erkenntnissen, die gut und richtig sind. Aber wir haben vorhin schon im Bibelgespräch, ich bin total dankbar, wie dieses Thema von dir auch aufgearbeitet worden ist, festgestellt, dass die klugen Jungfrauen waren diejenigen, die bereit waren, das in Frage zu stellen, was sie meinten zu wissen. Dass es letzten Endes nicht darauf ankommt, was ich an Theologie in meinem Gepäck habe, sondern an Beziehung und Liebe. Dass das der Kern ist. Auch bei guten und richtigen und wichtigen Erkenntnissen dürfen Sie nie die Beziehung zu Gott und zum Nächsten, ich sag mal, in den Schatten stellen. Aufbauendes ist das, was Paulus sagt, wonach wir uns orientieren sollen. Das ist die Liebe, die sich äußert, ganz praktisch im Dienst, am Nächsten, am Bedürftigen, Wir haben auch gerade eben schon den Text gehabt, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das ist letzten Endes der Maßstab, an dem Christus uns beurteilt und anschaut. Demut und Freundlichkeit sind eben genau das Gegenteil von aufgeblähter Überheblichkeit. Und das, Demut und Freundlichkeit, sind Früchte des Geistes, sind die Werte, die unser Leben als Christen ausmacht, die letzten Endes auch für andere Menschen sichtbar machen, dass wir in einer Beziehung zu Gott leben. Nicht unser Wissen, sondern die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Liebe ist etwas, wovon man nicht nur reden kann, sondern was letzten Endes erst Realität wird, wenn wir sie leben. Vielleicht eine kleine Geschichte kann uns das noch einmal verdeutlichen. Zwei muntere Knaben, die Söhne eines Bauern, gingen an einem Kornfeld ihres Vaters auf und ab. Ei, sieh doch, rief der eine, welchen Unterschied bei diesen Halmen sich hier zeigt. Sieh nur, wie hässlich die da vorne sind, die neigen sich, und wie schön gerade die anderen doch stehen. Allerdings, erwiderte der Eiklug der andere, wenn ich unser Vater wäre, dann würde ich all die, diese runterhängen, alle abschneiden und nur die so schön gerade stehen, stehen lassen. Eine herrliche Wirtschaft wäre das, sagte der Vater, der unbemerkt von den beiden von hinten gekommen war und ihnen zugehört hatte. Ihr jungen Kerle, wisst ihr denn, dass genau die Ehren, die euch missfallen, die besten sind? Denn sie neigen sich, weil sie voller schwerer Körner sind. Die anderen, die so gerade sind, das ist nur leeres Stroh. Und daraus könnt ihr eine Lehre ziehen. Denn unter den Menschen geht es oft so wie auf einem Kornfeld. Der leere Kopf trägt sich immer etwas höher als der andere. Es geht nicht darum, was wir für Erkenntnisse wir gesammelt haben, sondern wie sich das auswirkt in einem Leben miteinander. Es geht um unsere Glaubensbeziehung zu unserem Vater im Himmel. Und jetzt möchte ich mal eine kleine provozierende Frage euch stellen. Wenn ihr die Wahl hättet zu glauben wie Satan oder wie Jesus, wofür würdet ihr euch entscheiden? Ist nicht schwer, ne? Wer will schon glauben wie Satan? Aber wie komme ich auf die Idee, so eine Frage zu stellen? Im Jakobus 2, Vers 19 sagt der Apostel, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Das glauben die Dämonen auch und zittern. Und eigentlich könnten wir all unsere Dogmen durchgehen und sagen, all die Dinge, die dort gut und wahr und richtig drinstehen, das glaubt der Teufel auch alles. Also er glaubt, dass das schon so ist. Aber er glaubt nicht an den Erlöser. Er hat keine Beziehung zu ihm. Er weiß, was richtig ist. Er war selber ein Engel. Aber Jesus? Jesus sagt, ich kann nichts tun, ohne dass der Vater es mir gezeigt hat. Er lebt in einer lebendigen Beziehung zu Jesus, zu Gott. Und von den Christen der letzten Zeit, hatten wir heute auch schon im Text, Offenbarung 14, wird gesagt, die den Glauben Jesu haben. Und das ist eine interessante Formulierung, weil sie kann einerseits natürlich bedeuten, die an Jesus glauben, gar keine Frage, aber eigentlich steht dort, die auf die Art und Weise, wie Jesus glauben. Und die unterscheidet sich eben von der Art und Weise, wie der Satan über Gott denkt. Der weiß auch, dass er der Schöpfer der Welt ist. Aber Jesus lebt in einer Beziehung zu ihm. Glaube, der erlöst, ist eine Beziehung zu Jesus Christus. Und dieser Glaube ist lebenserfüllend. Liebe und Erkenntnis. Diese beiden können nur zusammengehen, wenn sie fruchtbar sein sollen. Glaube ist ein Beziehungsbegriff. Aber diese Beziehung und dieser Glaube enthält wertvolle und lebenswichtige Erkenntnisse. Der ist ja nicht ohne Wissen, diese Beziehung zu Gott. Ich weiß, wo mein Ursprung ist, in Gott, meinem Schöpfer. Ich weiß, wo meine Zukunft liegt, in Jesus Christus, der wiederkommt. Und ich weiß, in welcher Gegenwart ich lebe, nämlich in der Gegenwart des Heiligen Geistes, was jetzt zum Pfingstfest uns wieder neu vor Augen geführt wird. Diese Liebesbeziehung zu meinem Herrn und Erlöser hat den Vorzug und die Würze gewissermaßen, ist eigentlich die Essenz von allem, was ich auch über ihn zu wissen glaube. Erkenntnis taugt nur etwas, wenn sie von dieser liebevollen Beziehung getragen und gefüllt wird. Und in letzter Konsequenz stellt Wissen und Wahrheit sich immer hinter die Liebe und die Menschlichkeit zurück. Und wenn man immer von der Liebe im Gegensatz zur Erkenntnis spricht, dann hat man häufig den Eindruck, naja, dann geht es ja irgendwann so ganz oberflächlich und beliebig zu. Das ist ja egal, was wir glauben, Hauptsache wir glauben irgendwie. Das ist nicht damit gemeint, sondern es ist eigentlich eine Sichtweise auf uns und auf Gott und auf den Mitmenschen gemeint. Ich drehe mal den Spieß um. Was weiß Gott über uns? Er weiß alles. Vor allem auch die unangenehmen Geschichten. Ne? Wie sieht er uns? Was weiß er von uns? Er weiß, wir sind wunderbar geschaffen und wir nutzen unser Potenzial nicht voll aus. Wir sind Sünder, wankelmütig, unfähig. Manchmal bemühen wir uns und scheitern doch relativ schnell. Handelt Gott entsprechend seinem Wissen über uns? Dann müsst ihr uns verstoßen. Aber wie handelt Gott? Er nimmt jeden Einzelnen von uns ohne Vorbedingung an. Er vergibt uns. Er heiligt und befähigt uns zu einem neuen Leben. Und zwar liebt er uns, obwohl er uns genau kennt. Und letzten Endes ist das genau der Punkt, um den es geht. Wer liebt, sagt der Apostel, ist von Gott erkannt. Ist letzten Endes in diese heilsame Beziehung eingestiegen. Und in dieser heilsamen Beziehung ergeben Wissen über Gott und der Wert der Liebe eine heilige Symbiose. Ich weiß um die Liebe Gottes. Ich weiß darum, dass ich ihm alles zu verdanken habe. Ich weiß, dass ich genauso bedürftig bin wie mein Nächster. Ich weiß, einmal kann ich in Demut helfen, ein anderes Mal brauche ich Hilfe. Aber nur dort, wo dieses Wissen mit der Liebe in Kontakt gerät, ja, leben wir wirklich in dieser heilsamen Beziehung. Der englische Philosoph David Hume war dafür berühmt, dass er ein bekannter Atheist war. Gelegentlich traf er bei Bekannten mit einem Kirchenvorsteher zusammen. Doch diese Zusammenkunft war jedes Mal nur von kurzer Dauer, denn der Kirchenvorsteher verließ demonstrativ das Zimmer, sobald der angeblich ungläubige Philosoph hereinkam. Eines Tages erwischte David Hume diesen Vorsteher aber noch einmal am Rockärmel und sagte: Wohin so schnell, mein Freund? Wir sollten uns allmählich aneinander gewöhnen, denn wir beide werden doch noch eine lange Zeit beieinander sein müssen. Wir kommen nämlich beide an denselben Ort, an den der Verdammnis. Ich wegen Mangel an Glauben und du wegen Mangel an Liebe. Wenn wir von Gott erkannt sind, dann sollte uns das nicht passieren. Ich bin ein Kind Gottes. Vielleicht die wichtigste Erkenntnis, die ich heute mitnehmen kann. Ich bin kein Waisenkind, ich bin kein Bastard. Und ebenso bist du ein geliebtes Kind Gottes. Auch wenn du vielleicht manchmal ganz anders bist als ich und ganz anders denkst. Er hat alle Erkenntnis. Und das, wozu ich in der Lage bin zu erkennen, ist doch immer nur so ein winziger Ausschnitt, dass ich lieber den Mund halten und lieber in Liebe miteinander und mit dir umgehen möchte. Was ist unsere geistliche Erkenntnis denn nun wert, wenn wir am Ende einen Schlussstrich drunter ziehen? Sie ist nichts wert, wenn sie keine Werte in sich trägt. Aber wer liebt, erkennt richtig und vor allem ist von Gott erkannt, anerkannt, geliebt und Kind Gottes. Und ganz ehrlich, viel mehr müssen wir auch nicht wissen. Amen.